Kapitel 1 Die große Not des Gebets. Und Gott war verwundert. Jesaja 59, Vers 16. Dieser Vers mag uns sehr überraschen und sollte unsere Aufmerksamkeit erregen. Ein Gott, der sich wundert. Aber wie muss es uns erst gehen, wenn wir die Ursache von Gottes Verwunderung erfahren? Vielleicht erscheint sie uns anfangs als sehr banal. Sobald wir aber bereit sind, die Ursache sorgfältig zu bedenken, werden wir entdecken, dass sie für jeden, der an Jesus Christus glaubt, absolut wichtig ist. Ja, dass nichts anderes so bedeutungsvoll, so lebenswichtig für unser geistliches Wohlergehen ist, wie diese eine Sache. Und Gott war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Aber das, was dieser Vers beschreibt, war vor langer Zeit, mag jemand einwenden, vor dem Kommen des Herrn Jesus Christus, voller Gnade und Wahrheit, vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, der uns in unserer Schwachheit zu Hilfe kommt, der mit Flehen und Seufzen für uns eintritt und in uns ist. Vergleiche Römer 8, Vers 26 nach der NGÜ. Und ja, es war vor den wirklich erstaunlichen Verheißungen unseres Erlösers in Bezug auf das Gebet. Bevor die Menschen viel über das Gebet wussten. In den Tagen, als das Opfer für die eigenen Sünden mehr Bedeutung zu haben schien als demütige Fürbitte für andere Sünder. Aber wie groß muss Gottes Verwunderung dann erst in unserer Zeit sein, wo noch so wenige unter uns wissen, welche Bedeutung das Gebet eigentlich hat und welches Vorrecht es ist, mit Gott zu reden. Jeder von uns wäre sicher bereit zu bekennen, dass er betet. Aber wie viele von uns glauben wirklich, dass Gott ihr Gebet wirklich gebraucht? Nun, bevor wir einen Schritt weitergehen, möchte ich dich ernsthaft bitten, nicht flüchtig über das hinwegzulesen, was in diesen Kapiteln steht. Denn es hängt so viel vom Gebet ab. Ganz einfach deshalb, weil alles von Gott abhängt. Warum scheitern so viele Christen häufig? Die Antwort ist, weil sie Gott um so wenig bitten. Warum sind viele, die vollzeitlich in Gottes Reich arbeiten, so oft entmutigt und geben auf? Weil sie Gott um so wenig bitten. Warum erleben so viele, dass Gott ihrem Dienst nur so wenig Frucht schenkt und nicht mehr von der Finsternis zum Licht gebracht werden? Weil sie Gott um so wenig bitten. Unser Herr Jesus ist heute so mächtig wie eh und je. Es ist heute noch genauso sein Anliegen, dass Menschen gerettet werden wie einst. Sein Arm ist nicht zu kurz, um zu erretten. Und er ist ganz sicher nicht auf unsere Gebete angewiesen. Aber wir verachten so schnell das Vorrecht, dass er unsere Gebete gebrauchen will, weil wir nicht ernsthaft und dauerhaft beten. Wir dürfen dessen sicher sein. Das Geheimnis aller Misserfolge ist unser Mangel an persönlichem Gebet. Wenn Gott verwundert war in den Tagen Jesajas, dann brauchen wir nicht überrascht zu sein, wenn wir feststellen, dass er sich auch in den Tagen seines Menschseins wunderte. Er wunderte sich über den Unglauben einiger, einen Unglauben, der ihn augenscheinlich davon abhielt, ein mächtiges Wunder in ihren Städten zu tun. Vergleiche Markus 6, Vers 6. Aber wir müssen bedenken, dass die Menschen, die sich dieses Unglaubens schuldig machten, nichts an Jesus sahen, das sie dazu veranlasst hätte, von ihm begeistert zu sein oder an ihn zu glauben. Wie muss aber dann erst heute seine Verwunderung sein, wenn unter uns, die wir vorgeben, ihn wirklich zu lieben und seinen Namen anbeten, so wenige sind, die sich wirklich aufmachen, um sich an Gott zu halten. Vergleiche Jesaja 64, Vers 6. Gibt es wirklich etwas Seltsameres als einen Christen, der praktisch nicht betet? Wir leben in ereignisreichen und unheilvollen Tagen, die in der Bibel die letzten Tage genannt werden, und für die Gott verheißen hat, seinen Geist über alles Fleisch auszugießen. Vergleiche Joel 3, Vers 1 folgende. Aber die große Mehrheit derer, die sich Christen nennen, weiß nicht, was Gebet eigentlich bedeutet. Und manch christliche Gemeinde hat nicht nur keine Gebetsversammlungen, sondern lehnt auch solche Zusammenkünfte ab und macht sie sogar lächerlich. Die Kirche von England erwartet, da sie die Wichtigkeit von Anbetung und Gebet anerkennt, von ihren Geistlichen, dass sie jeden Morgen und Abend in der Kirche Gebete lesen. Aber wenn das getan wird, geschieht es dann nicht oft vor leeren Kirchen? Und werden die Gebete nicht häufig in einer Weise heruntergeleiert, die wirkliche Anbetung unmöglich macht? Demnach muss das allgemeine Gebet notwendigerweise eher unklar und fraglich sein. Und wie steht es um die Gemeinden, die ihre gewohnte wöchentliche Gebetsstunde beibehalten haben? C.H. Spurgeon konnte voller Freude berichten, dass er jeden Montagabend eine Gebetsversammlung besuchte, die kaum weniger als 1000 bis 1200 Teilnehmer zählte. Haben wir etwa aufgehört, dem Gebet zu vertrauen? Und wenn wir noch an den wöchentlichen Gebetstreffen festhalten, ist es dann nicht trotzdem eine Tatsache, dass die Mehrheit der Gemeindemitglieder nie daran teilnimmt? Ja, viele denken nicht einmal daran, teilzunehmen. Wie kommt das? Wessen Schuld ist das? Heute ist nur Gebetsstunde. Wie häufig haben wir diesen Satz gehört? Wie viele von euch, die ihr diese Worte lest, haben Freude an der Gebetsstunde? Ist sie für uns wirklich etwas Erfreuliches oder vielmehr eine Pflicht? Nehmt es mir nicht übel, wenn ich so viele Fragen aufwerfe und das aufzeige, was ich als gefährliche Schwäche und bedauernswerter Mangel in unseren Gemeinden zeigt. Es geht nicht darum zu kritisieren und noch weniger zu verdammen. Das kann jeder. Mein sehnlichster Wunsch ist, dass die Christen wieder neu beginnen, sich an Gott zu halten. Hierbei möchte ich ermutigen, motivieren und aufhelfen. Denn zu keinem Zeitpunkt sind wir höher als dann, wenn wir uns auf unseren Knien befinden. Ich wage es nicht, jemanden zu kritisieren. Wenn wir auf unsere Vergangenheit zurückblicken und uns an die Gebetslosigkeit in unserem eigenen Leben erinnern, dann verschwindet jedes Wort der Kritik von unseren Lippen. Aber ich glaube dennoch, dass die Zeit gekommen ist, in der ein Weckruf an jeden Einzelnen und an die ganze Gemeinde Jesu nötig ist. Ein Ruf zum Gebet. Können wir es eigentlich wagen, uns der Frage nach dem Gebet zu stellen? Diese Frage scheint doch ziemlich unnütz zu sein. Denn immerhin ist das Gebet ein wichtiges Element aller Religionen. Trotzdem wage ich es, den Hörer zu bitten, sich ehrlich und aufrichtig der Tatsache zu stellen. Glaube ich wirklich daran, dass das Gebet mächtig ist? Ja, dass es sogar die größte Macht ist, die Gott uns auf Erden zur Verfügung stellt? Stimmt es nicht, dass das Gebet die Hand in Bewegung setzt, die die Welt bewegt? Aber gelten Gottes Gebetsanweisungen überhaupt noch? Und wenn ja, gelten sie dann auch wirklich mir? Wir mögen alle murmeln, ja, 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 wenn wir diese Fragen lesen. Niemand würde es wagen, Nein zu sagen. Und doch, glauben wir, dass unser Herr uns jemals ein unnötiges oder unverbindliches Gebot gab? Glauben wir wirklich daran, dass er auch nur eine seiner Verheißungen nicht erfüllen könnte oder wollte? Jesus gab uns drei große Gebote für unser endgültiges Handeln. Betet, tut dies und gehet hin. Gehorchen wir ihm? Wie oft wird das Gebot »Tue dies« von unseren Predigern heute wiederholt? Man könnte beinahe meinen, es sei das einzige Gebot unseres Herrn. Wie selten aber werden wir auf seine Aufforderung hingewiesen, zu beten und zu gehen. Wenn wir aber seiner Anweisung zum Gebet nicht gehorchen, dann ist sowohl das »tue dies« als auch das »gehe« nur von geringem oder gar keinem Nutzen. Man kann tatsächlich sagen, dass unser Versagen im geistlichen Leben und in der Arbeit an Gottes Reich mitunter auf mangelhaftes und unzureichendes Gebet zurückzuführen sind. Bevor wir nicht den Wunsch haben, angemessen zu beten, können wir weder angemessen leben noch angemessen dienen. Dies mag auf den ersten Blick übertrieben klingen, aber je mehr wir es im Licht der Heiligen Schrift überdenken, desto mehr werden wir von der Wahrheit dieser Feststellung überzeugt sein. Um nochmals einen genaueren Blick darauf zu werfen, was die Bibel über dieses großartige und geheimnisvolle Thema zu sagen hat, sollten wir versuchen, einige der Verheißungen unseres Herrn so zu lesen, als hätten wir sie noch nie zuvor gehört. Vor mehr als 20 Jahren studierte ich auf einer theologischen Schule. Eines frühen Morgens stürzte ein Studienfreund, heute einer der führenden Missionare Englands, in das Zimmer, in der Hand die offene Bibel. Er bereitete sich für das Amt als Prediger vor, obwohl er zu jener Zeit erst kurz bekehrt war. Er war zur Universität gegangen, ohne sich große Gedanken um geistliche Dinge gemacht zu haben. Umgänglich, klug und sportlich wie er war, hatte er sich gerade einen Platz im exklusivsten Kreis seiner Universität erobert, als Christus begann, in seinem Herzen zu wirken. Er kam zum Glauben an Jesus Christus und wurde ein mutiger Nachfolger seines Meisters. Die Bibel war verständlicherweise ein völlig neues Buch für ihn, und als Folge davon entdeckte er ständig etwas Neues in ihr. An jenem Tag, an dem er in mein Zimmer stürmte und mich in meinem Bibelstudium unterbrach, rief er aufgeregt, sein ganzes Gesicht vor Freude und Überraschung strahlend: »Glaubst du das? Ist es wirklich wahr?« »Was soll ich glauben?« fragte ich, indem ich mit einigem Erstaunen auf die geöffnete Bibel blickte. »Wie verhält es sich damit?« Und er las mit heftiger Stimme Matthäus 21, Verse 21 und 22. »Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen.« »Glaubst du das? Ist das wahr?« »Ja«, erwiderte ich, einigermaßen erstaunt über seine Aufregung. »Natürlich ist es wahr. Natürlich glaube ich das.« Aber durch meinen Kopf schossen allerlei Gedanken. »Das ist eine wunderbare Verheißung«, sagte er. »Sie erscheint mir völlig unbegrenzt. Warum beten wir dann nicht mehr, als wir bisher tun?« Er ging weg und ließ mich nachdenklich zurück. Ich hatte diese Verse nie auf diese Weise betrachtet. Als ich die Tür hinter ihm schloss, erhielt ich eine völlig neue Sicht von meinem Heiland, seiner Liebe und seiner Macht, wie ich sie nie zuvor hatte. Ich bekam mit einem Mal ein klareres Bild davon, was ein Leben mit Christus ausmacht und dass es nur von zwei Dingen abhängt: vom Glauben und vom Gebet. Einen Augenblick lang war ich erschüttert. Ich fiel auf meine Knie, und während ich mich vor meinem Herrn beugte, durchzogen mich Gedanken voller Hoffnung und Sehnsucht. Gott forderte mich auf zum Gebet. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, ich schob es beiseite und achtete nicht weiter darauf. An welchem Punkt hatte ich versagt? Ich betete zwar von da an etwas mehr als zuvor, aber mehr schien sich nicht zu ändern. Warum? War es deshalb, weil ich nicht verstand, wie sehr die Effektivität meiner Gebete von meinem inneren geistlichen Zustand abhängt? War es deshalb, weil ich nicht bereit war, mein Leben nach Gottes Norm der vollkommenen Liebe auszurichten, wie sie uns im 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes beschrieben wird? Denn uns sollte klar sein, dass Beten nicht einfach bedeutet, gute Vorsätze betend in die Tat umzusetzen. Bevor wir recht beten können, ist es nötig, wie David zu rufen: Erschaffe mir ein reines Herz, o Gott. Psalm 51, Vers 12 nach der neuen Genfer Übersetzung. Die vom Geist eingegebenen Worte des Apostels der Liebe müssen heute noch genauso beachtet werden. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, so können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden. Und was wir dann bitten, werden wir von ihm empfangen. 1. Johannes 3, Verse 21 bis 22 nach der Einheitsübersetzung. Es ist wahr, und ich glaube es. Ja, es ist wirklich eine unbegrenzte Verheißung. Aber wie wenig verwirklichen wir sie? Wie wenig erwarten wir von Christus? Lassen wir es zu, dass unser Herr sich wundert über unseren Unglauben? Wäre es uns nur möglich, wenigstens die Evangelien zum ersten Mal zu lesen? Wie erstaunt wären wir dann über das, was wir da lesen? Sollten nicht eigentlich wir diejenigen sein, die staunen und sich wundern? Heute gebe ich diesen Aufruf an dich weiter. Wirst du aufhören? Oder wird er auf taube Ohren stoßen und dich gebetslos zurücklassen? Lasst uns aufwachen! Der Teufel blendet uns. Sein Ziel ist es zu verhindern, dass wir uns mit der Frage des Gebets auseinandersetzen. Diese Zeilen schreibe ich auf eine besondere Bitte hin. Aber diese Bitte kam schon vor vielen Monaten. Jeder Versuch, mit dem Schreiben zu beginnen, wurde erschwert, und selbst jetzt bemerke ich einen seltsamen Widerstand, es zu tun. Irgendeine geheimnisvolle Macht scheint mich davon abbringen zu wollen. Sind wir uns darüber im Klaren, dass der Teufel nichts so sehr fürchtet wie das Gebet? Sein größtes Ziel ist es, uns vom Gebet und so von der Gemeinschaft mit Gott abzuhalten. Er lässt uns ruhig bis zum Hals in der Arbeit stecken, wenn wir nur nicht beten. Er fürchtet sich nicht vor unserem eifrigen und ernsthaften Bibelstudium, vorausgesetzt, wir beten dabei nicht. Jemand hat sehr weise gesagt: Satan lacht über unser Abmühen, er spottet über unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir beten. All das ist uns so vertraut. Aber beten wir wirklich? Wenn nicht, dann wird sich unsere geistliche Katastrophe schon sehr bald anbahnen, ganz gleich, welche scheinbaren Erfolge wir auch vorzuweisen haben. Lasst uns nie vergessen, dass das größte und mächtigste Mittel, das Gott uns gegeben hat, das Gebet ist. Denn wir können durch Gebet viel mehr erreichen als durch Arbeit. Das Gebet ist allmächtig, denn es vermag alles, was Gott tun kann. Wenn wir beten, wirkt Gott. Jede Fruchtbarkeit im Dienst ist die Folge des Gebets. Entweder des Arbeiters persönlich oder derer, die für ihn bitten. Wir alle wissen, wie man betet. Und doch haben viele von uns es nötig, wie die Jünger zu bitten: Herr, lehre uns beten.